Hengstmann, der Podcast.
Folge 208, Kleinweilersheim weint.
Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Lucke und Hengstmann, eurem Lieblingspolitik-Podcast, wenn es um Augenzwinkern geht. Und mir zuzwinkern auf der anderen Seite dieser Videoleitung. Der Berliner Kabarettist Tilman Lucke grüßt dich. Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, heute wird eher geweint als gezwinkert, denn Mario Adorf ist gestorben.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich weiß nicht viel über Mario Adorf. Als Leser der ersten drei Winnetou-Romane und dann irgendwann auch mal quasi gezielt Gucker der Winnetou-Filme. Ich weiß nicht, ob du jemals einen Winnetou-Film gesehen hast aus den 1760.
Ich bin drum rumgekommen, jetzt auch wieder an Ostern hatte ich irgendwie immer Glück.
Alles gut, lohnt sich überhaupt nicht, kann man nicht gucken. Aber er spielte diesen Bösewicht Center. Und zwar auch nur im ersten Teil, obwohl er im dritten Teil, also ich glaube, weiß nicht, ob er im dritten Teil nochmal, aber ist mir auch scheißegal. Das war so die erste große Rolle. Berühmt geworden ist er natürlich in Kir Royale. Also für uns berühmt geworden in der Rolle des rheinischen Urkapitalisten. Wie heißt er?
Haffenlohr. Aus Kleinweilersheim bei Tauberbischofsheim. Also der ist genau. Da wohl hingezogen, zwangsweise, ist aber Kölner.
Ja, er hat einen rheinischen Dialekt. Und dann gesagt, pass mal auf, wenn du mich jetzt hier einfach stehen lässt. Ja, nee, ich kleb dich zu mit meinem Geld. Ich scheiß dich zu mit meinem Geld.
Das ist so ein Zitat, ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Ja, Mario Adorf, einer der ganz großen deutschen Schauspieler, die wir offensichtlich hatten. Ich habe in Rossini habe ich ihn noch gesehen. Da hat er diese Titelrolle, das war der Nachfolgefilm quasi von Stonk. Also der neue Film war der Film von Helmut Dietl nach Stonk. Und das war aber mehr so eine Meta-Film, also so eine Meta-Satire über Filme und überhaupt über Kunstproduzierende und so. Und da hat er den Chef dieses namengebenden Restaurants Rossini, wo die sich alle treffen in Berlin. Die treffen sich da alle, also Filmemacher, SchauspielerInnen und so weiter und so fort. Und in der Ecke saß immer ein verschüchterter Drehbuchautor, Romanautor, von dem die alle immer die Filmrechte haben wollten für den Film. Und das sollte wohl Patrick Süskind sein. Spielt von Joachim Kroll in dem Zeitpunkt. Egal, Rossini war jetzt, also wer Stonk mochte, wird Rossini, weiß ich nicht. Ich mochte den nicht. Ich hab den zweimal gesehen, alles gut. Da spielt Mario Adorf quasi die Titelrolle. Okay. Aber er hat auch jetzt weniger Screentime als alle anderen, die damit spielen.
Ja, aber es ist ja interessant. Also Kir Royale ist ja sowieso so ein Phänomen, weil es davon nur 6 Folgen gab. Und es war nicht mal geplant, dass die beste Folge, nämlich die Hafenlohr-Folge, die erste ist mit dem Titel. Genau. Wer reinkommt, ist drin. Das ist auch wirklich also ein ganz toller Titel oder tolle Aussage über diese Münchner Schickeria. Die hatten die Reihenfolge irgendwie anders geplant. Und wenn man das heute anspricht, dann weiß jeder automatisch, welche die berühmteste Szene ist. Und ich glaube, dass das auch in den letzten 10, 20 Jahren erst so vielleicht auch im Internetzeitalter zum Kult wurde.
Weiß ich nicht. Kir Royale war schon, es gehört ja zu den Serien. Erstmal, wir Deutschen haben ja auch immer mal gute Serien gemacht. Ne? Kir Royale zum Beispiel ist einer davon. Du hast schon die Neuauflage mit Bulli Herbig gesehen. Ich weiß, ich sollte dir solche Fragen nicht stellen, aber. Lass es. Das ist gut gealtert. Auch wenn die Probleme heutzutage ein ganz kleines bisschen anders gelagert sind, aber das Grundprinzip ist immer noch ähnlich. Es gibt wahrscheinlich nicht mehr diesen großen Journalist, weil also es gibt ja kein Print mehr in dem Sinne. Es gibt noch Print, aber es gibt, glaube ich, genau 2 Verrückte, die überhaupt noch gedruckte Zeitungen lesen. Oder liest du inzwischen auch alles online?
Nee, auf keinen Fall. Ich lese gedruckt. Ja, stimmt eigentlich. 2, da sollten die uns eigentlich mal sponsern, finde ich.
So, wenn ihr das hört, sponsert uns bitte, wir freuen uns. Wir machen allen Scheiß, wir bücken uns. Es ist aber nicht nur Mario Adorf gestorben, im Alter von 95 Jahren, der Jahrgang 30 scheint ein interessanter Jahrgang zu sein. Da ist übrigens auch Helmut Kohl geboren, aber der ist ja nun schon länger tot. Ja? Sondern auch Christian Schwarz-Schilling. Wenn euch der Name nicht sagt, Christian Schwarz-Schilling war der letzte Postminister?
Nee, der vorletzte.
Der vorletzte. Es gab mal sowas wie einen Postminister. Alles, was wir heute Internet.
Ja, und jetzt muss man erklären, Post, da gab es früher tatsächlich absurderweise Briefe, die jeden Tag aus dem Briefkasten geholt und in andere Briefkästen gesteckt wurden. Das kann man heute gar nicht mehr nachvollziehen.
Was in Ordnung ist, ich weiß nicht, also ich kriege trotzdem immer noch Briefe, was ich krank
aber
finde.
Auf gar keinen Fall jeden Tag, aber das merkt man nicht. Merkt man nicht so, weil die dann an einem Tag kommen halt mehrere Briefe und am nächsten genau. dann keiner. Ja, also genau. Genau, damals hat es der Schwarz-Schilling noch persönlich ausgetragen. Witzigerweise hieß der Postbote, als ich Kind war, hieß Schilling. Ja,
vielleicht, ach, das ist ja süß.
Vielleicht waren die verwandt.
Man weiß es nicht. Na, ist er Schwab?
Nee, er ist Hesse.
Ah ja, gut, das ist, da kann ja auch keiner was für. War übrigens.
War. Ja, also Schwarz-Schilling, übrigens einer der wenigen, die zurückgetreten sind aus Idealismus. Der ist, war im ersten Kabinett Kohl 1982 bis 1992 und dann war der Bosnienkrieg und er ist aus Unzufriedenheit darüber, dass man als Bundesminister nichts dagegen ausrichten konnte. Er hat immer darauf gedrängt, dass Deutschland sich da engagiert im Bosnienkrieg und die Stimmung in der Bevölkerung war ja komplett dagegen und insofern auch die Stimmung des Bundeskanzlers, der natürlich gesagt hat, ja, warte mal ab, und dann gab es ein Gespräch zwischen den beiden und dann sagte der Kanzler, du musst ja dieser Regierung, die anscheinend nichts macht, nicht angehören. Tschüss.
Okay.
Und also das
dann ist er gegangen. Und wer war der letzte Postminister? Hieß der nicht?
Bötsch von der CSU. Bötsch, genau. Die haben Bötsch. Dann irgendwie war damals dann sozusagen, hat die CSU noch eins draufgekriegt, ein Ministerium, was sie aber dann 1997 mit der Privatisierung der Post wieder abgeben musste. Aber das ist schon bemerkenswert, dass man das ausgerechnet Kohl, also dieser etwas doch eher gewissenlose Kanzler, dann doch zwei große Kabinettsmitglieder hatte, nämlich Schwarz-Schilling und Leuthäuser-Schnarrenberger, also zwei Doppelnamen.
Miechen Sabine, Leuthäuser-Schnarrenberger, Entschuldigung, ich finde, egal, erzähl weiter.
Ja, googelt das mal bitte. Ja. Nein, also die halt beide aus Gewissensgründen, sie als die FDP den großen Lauschangriff beschlossen hat, also Grundgesetzänderung zur Wohnungsabhörung, was heute ein Witz ist im heutigen, also dieses ganze Thema Abhören, Spionieren oder Polizeimaßnahmen der 90er Jahre, das war so paradiesisch. Da dachte man, die dürfen gar nichts. Und heute, was weiß man, die dürfen zwar, aber sie können es ja meistens nicht. Aber sozusagen dieses, ja, es war noch eine andere Welt, da ist man deswegen zurückgetreten. Und das finde ich interessant, daran zu erinnern. Schwarz-Schilling ist ja dann später auch der oberste Bosniake geworden, also
ach.
Bosnien ist ja bis heute so ein ganz seltsamer Staat. Naja, man könnte böse von Besatzung sprechen, aber es ist einfach, also die im Friedensabkommen von Dayton 1995 stand halt drin. Ja, es gibt also eine Machtteilung zwischen diesen drei Volksgruppen, also Serben, Bosniaken und also Bosniaken sind die Moslems und die Kroaten. Und damit das alles klappt, gibt es einen Obermotz, der meistens von der EU gestellt wird, als eigentlich wie ein EU-Botschafter. Der hat aber Vetorecht und Entlassungsrecht. Wenn da einer blöd kommt, dann sagt der, ja, du musst ja diesem Kabinett nicht angehören und tschüss.
Immer noch?
Das ist immer noch so.
Es, krass.
Das gab vor ein, zwei Jahren mal so wieder ein bisschen Zoff, da wurde ein Gesetz gestoppt, was eben dieses Amt hat die Funktion, dass man eben immer noch nicht diesen Volksgruppen komplett vertrauen kann, ja, ihr Land alleine zu führen, weil es ist eine komplizierte Machtteilung, es ist also sozusagen aus Deutschland wurde das Beste, was wir haben, nämlich der Föderalismus exportiert.
Sehr schön.
Ironie, Klammer zu. Und Schwarz-Schilling war eben einer dieser, oder war damals recht bald nach seinem Austritt aus der Regierung dann dieser Beauftragte und konnte da dann doch was machen. Also da war er dann doch noch ein bisschen versöhnt.
Okay, dann lass uns noch über einen weiteren Toten reden. Gerne, bevor wir in die knallharten politischen Themen einsteigen. Am Sonntag ist, empfehle euch unsere letzte Sommerfolge, wenn ihr da genaueres wissen wollt. Am Sonntag ist die letzte Folge von Bartitsch und Leitmeier gelaufen. Also das Münchner, also gibt jetzt bald ein neues Münchner Tatort-Team. Und ich dich jetzt frage, ob du das gesehen hast, frag mich doch mal, ob ich das gesehen habe.
Sebastian?
Ja?
Hast du den Tatort am Sonntag und Montag gesehen?
Ich habe am Sonntag angemacht, den Tatort, und dann sehe ich, ich weiß nicht mehr, wer Bartitsch, wer Leitmeier ist, egal. Also auf jeden Fall diesen Strubbelkopf.
Da die sehen auch alle beide komplett gleich aus, gell?
Genau. Sehe ich da Klavier spielen, irgendeinen schmalzigen Song singen und dann geht der schon offensichtlich in Rente gehende andere ins Polizeipräsidium rein und wird von so einem neuen Polizisten aufgehalten. Und offensichtlich, war der jetzt schon in Rente oder nicht?
Nee, es war so eine Doppelfolge, da hast du wohl die erste von beiden nicht gesehen. Also die 99. von denen handelte davon, wie sie in Rente gehen, wie sie einen Fall vordergründig abschließen. Und im 100. Fall kommt dann irgendwie raus, dass der dann, also Endlösung eines Falles im Tatort ist ja klassischerweise immer, dass sich der Täter selber umbringt. Ja, braucht man keinen Rechtsstaat mehr, ist alles Paletti.
Genau.
Wunderbar. Genau. Und das war da auch so. Und dann haben sie gemerkt, oh, das war vielleicht doch der Falsche. Ja, da müssen wir nochmal ran. Und dann haben sie eben versucht, ohne ihre polizeilichen Mittel und natürlich auch ohne Dienstwaffe, das ist ja wie bei Tschechow hat gesagt, wenn im ersten Akt eine Waffe an die Wand gehängt wird, dann wird sie im letzten Akt benutzt. Und in dieser 100. Folge kann man sagen, ja, die haben also ihre alles abgegeben. Also wenn im ersten Akt die Waffe fehlt eines Polizeibeamten, ja, dann hätte er sie in der letzten Szene gebraucht. So war es dann auch, aber natürlich
So war es ja bei Borowski, war es dann noch irgendwie krasser irgendwie, ne? Weil ja der die Dienstwaffe hat, obwohl er sie hätte eigentlich abgeben müssen.
Ach so, ja.
Und deswegen im Knast gelandet ist. Egal. Was ich damit sagen
will. Der hat ja sogar mal sein Auto erschossen, also so verrückt war der.
So, Borowski halt. Ne?
Also, das war halt dieser Doppelfall, der eigentlich vordergründig abgeschlossen schien. Dann waren ein paar Wochen vergangen und dann wurde es weitererzählt. Ist eigentlich ein interessanter Plot. Mich nervt halt immer nur, dass es alles so, ja, dann diese mächtigen, ja, organisierte Kriminalität und dann entweder schafft man es gar nicht, die zu besiegen, dann finde ich auch einen Tatort unnötig, oder man sagt, ja, die beiden natürlich, das sind jetzt in ihrem 100. Fall, die bringen also ein komplettes Netzwerk zu Fall und alle werden eingesperrt und so. Das ist auch so ein bisschen.
Auf jeden Fall in dem Moment, wo der dann ins Büro ging und seinem offensichtlich nicht mehr Untergebenen anfing, Anweisungen zu erteilen, da bin ich so rückwärts mit dem Kopf nach hinten geklappt und habe dann ausgemacht. Also ich habe es nicht gesehen.
Ja, also...
Also du weißt auch vielleicht aus unserer Sommerfolge, München Tatort war jetzt nie so mein
Großes. Nee, ich fand es immer einer von den besseren, weil die halt immer sozusagen Humor so wohl dosiert eingesetzt haben, dass sie erstens wirklich Humor hatten und zweitens, dass das auch gut funktioniert hat. Auch die beiden fand ich gut. Und es war, München ist halt irgendwie eine schöne Stadt, weißt du? Wenn irgendwas im Ruhrgebiet oder in Berlin spielt, dann ist immer Regen, immer Winter, immer Nacht. Und bei denen ist eigentlich immer gutes Wetter. Ja.
Ja.
Und,
Wir haben ja Geld.
Ja, also man kann einfach die Drehzeiten in den Sommer legen oder auf den Tag legen oder das Licht im Studio eben auf Tag einstellen, das kann man schon machen. Insofern war für mich das immer einer der besseren, aber ja, also man muss eh lange suchen, bis man mal eine wirklich gute, originelle Folge findet. Das ist ja immer, wird eigentlich immer das gedreht, was es schon gibt. Insofern fand ich diese Zweiteilung ganz in Ordnung, ja.
Ja, wobei ich auch immer dazu sagen muss, ich will gar keine originellen Folgen haben, das ist mir ehrlich gesagt scheißegal, sondern ich will mal wieder eine Tatortfolge haben und das kriegst du eigentlich meistens bloß noch aus Köln, wo der Fall im Vordergrund steht. Und wo es nach Möglichkeit jetzt nicht um die megamäßigen menschlichen Abgründe geht, sondern wie wäre das immer mit einem schönen Eifersuchtsmord?
Ja, also das stimmt schon, da sind die Kölner ja schön bescheiden und haben so gut wie kein Privatleben oder...
Genau.
Wenn man genau nachforscht, ja sogar ein widersprüchliches, weil der eine, der Ball auf, hat ja angeblich, in seinen allerersten Folgen hat er ja irgendwie eine Familie oder ein Kind gehabt.
Allerdings noch nicht im Kölner Tatort.
Genau, und da ist aber nie wieder die Rede von gewesen. Naja, also ich fand es halt schön, Abschiedsvorstellung quasi mit, wo man auch noch mal ein paar von früher getroffen hat. Das fand ich auch ganz nett.
Ja, wie gesagt, aber dazu müsste man ja eine Beziehung dazu haben. Und die habe ich ja zu den beiden gar nicht. Mhm. Und damit war es mir dann auch irgendwann egal.
Naja.
Okay, dann reden wir über Menschen, die leider noch nicht tot sind. Das war jetzt gerade blöd formuliert. Ich wollte das anders sagen. Ja, J.D. Vance war in Budapest, um Viktor Orban beim Wahlkampf zu unterstützen, weil die EU sich ja immer in den Wahlkampf einmischt ungerechtfertigt kann man sich als amerikanischer Vizepräsident ja gerechtfertigt in den Wahlkampf einmischen. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen recherchiert, was die Umfragezahlen betrifft. Das sieht ja wirklich nicht gut aus, ne? Also es könnte tatsächlich zum Fall des, wie der große Gegenwartsphilosoph Jean-Claude Juncker sagte, Dictators kommen.
Ja, also man darf immer bei sowas die Hoffnung nicht zu hoch legen. Ich kann mich erinnern, dass wir vor ungefähr 3 Jahren uns gefreut haben, dass Erdogan jetzt endlich abgewählt wird. Ja, also da war er anderer Meinung und seine Wahlhelfer, dass er am Ende 51% gekriegt hat und das ihm gereicht hat. Bei der Ungarnwahl reichen sogar weit unter 50%, weil die Wahlkreise sehr vorteilhaft zugeschnitten sind. Jetzt ist zum allerersten Mal eine Oppositionsbewegung aktiv, die zusammen mehr als die Hälfte der Stimmen bekommt. Und das ist natürlich für so ein Mehrheitswahl, für so ein seltsames, es ist nicht alles komplett Mehrheit, aber ist das von Vorteil, also gegenüber Orban. Oder das war es früher eben nicht, dass man so eine geschlossen auftretende unter dem Herrn Ungar, wie wir ihn nennen würden.
Bagiar.
Ja. Und deswegen kann man schon der Hoffnung bleiben. Aber meine Hoffnung war vor allem, weißt du, J.D. Weiss war ja, Vance eigentlich, war ja in Ungarn um Ostern rum. Und wir erinnern uns, wen hat J.D. Weiss im letzten Jahr an Ostern besucht?
Papst Franziskus.
Ja, und da war, stand ja auch eine Wahl bevor.
Stimmt.
Ja.
Naja.
Ja, aber toi.
Ach, meinst du vielleicht, dass Orban jetzt, naja. Man weiß es nicht.
Ja.
Nein, aber ich finde das ja krass. Also sowohl in Polen als auch jetzt in Ungarn offensichtlich, als auch in Frankreich, sind ja immer so Liberalkonservative, wie man das auch immer nennt, so Kräfte, die sozusagen die letzte Bastion gegen die Rechtsradikalen stellen. Also das finde ich schon krass. Also quasi so eine Art CDU mit Verstand.
Ja, also der Macha ist, glaube ich, auch relativ populistisch, aber der war ja gar nicht vorher an Politik interessiert, aber der war verheiratet mit Judith Varga, der Justizministerin von Orban, die ja wegen so einem Kinder...
War verheiratet?
Ja, die sind nicht mehr und die ist ja noch bei Orban sozusagen, aber eben nicht mehr Ministerin, weil er sie opfern musste wegen eines Kindesmissbrauchsskandals. Da sind also verschiedene Missbrauchstäter doch von der Justiz sehr gut behandelt worden.
Mhm.
Und das war ja mit ein Grund, warum diese Partei inzwischen so verhasst ist. Unter anderem eben auch bei so Law and Order Menschen, die sagen, ja, Kindesmissbrauch, da ist man irgendwie ein bisschen allergischer als bei anderen Themen wie Korruption oder so, wobei das ja zusammenhängt natürlich. Aber insofern sind die Faktoren diesmal gar nicht so schlecht.
Naja, weiß man nicht. Wie gesagt, was Kindesmissbrauch und so betrifft, ja, wir werden es sehen. Wir können nur hoffen. Ich wage jetzt überhaupt keine Prognose, weil dazu hänge ich einfach zu wenig drin im System. Ich würde es mir natürlich wünschen. Die Frage ist natürlich, ob es unter dem anderen besser wird. Donald Tusk in Polen ist ja jetzt auch zum Beispiel die Frage, ob das da jetzt wirklich besser ist in Polen. Also ja, es ist zumindest nicht schlechter.
Ja, so. Aber wenn es nicht besser wäre, dann würde es nicht an ihm liegen, sondern am Präsidenten, dem abgebrochenen Türsteher, der genau. alle Vetos einlegt. Und in Ungarn ist das System anders. Da ist der Präsident so wie unser, so ein Steinmeier. Das genau. ist zwar einer von Orbans Leuten, aber das ist egal. Insofern wäre da... Umgekehrt konnte Orban die Macht ja auch schneller an sich reißen. Also damals, 2010, hat er ja die Zweidrittelmehrheit der Sitze gekriegt. Das war unerwartet, aber es gab 2006 eine, sozusagen, oder 2002 bis 2006 war Orban ja im inneren Exil. Der war ja relativ jung. Es ist überhaupt interessant. Orban als Person ist bekannt geworden 1988 auf einer Demonstration. Oder auf der Beerdigung des hingerichteten Ministerpräsidenten Notch. Das war 89, Entschuldigung. Und die haben den also irgendwann gesagt, ja, jetzt ist er plötzlich kein Bösewicht mehr, jetzt geben wir dem ein richtiges Staatsbegräbnis. Und da hat die Hauptansprache ein unbekannter, junger, aufstrebender Politiker gehalten, das war Orban. Und seitdem war er eben der Star in der Politik. Und wurde 2002 abgewählt und ersetzt durch mehrere aufeinanderfolgende unbekannte Sozialdemokraten. Und einer dieser Sozialdemokraten, das war Ferenc Gyurcsány, und der hatte irgendwie kurz nach der Wahl sich erwischen lassen beim Zitat, wir haben morgens gelogen, wir haben mittags gelogen und wir haben abends gelogen. Und das ist dem dann wirklich 4 Jahre lang nachgetragen worden. Nicht ihm persönlich, weil er ja dann auch weg war. Aber also, so, wie kann man sowas, also wenn man es tut, ja, aber wie kann man das bei einer halb, ja, kleinen Parteiversammlung, da wird dann auch mitgeschnitten. Aber genau. So dieses, wir haben... ja,
wir sind scheiße.
Ja, Breaking News, Politiker lügen gelegentlich. Ja,
das so. Kann
ja, ja. Genau. Juncker hat ja während der Eurokrise auch gesagt, wenn es ernst wird, muss man lügen. Also insofern, es ist natürlich, wer seinen Machiavelli gelesen hat oder wer seinen, es muss ja nicht mal Machiavelli sein, es kann ja was, also der Politiker hat eben eine gewisse Verantwortung und das war ja nicht so, dass der Giorgiani gemeint hat, wir haben aus Spaß gelogen, sondern ja, wir wollten halt irgendwie diese Wahl gewinnen.
Genau, also schon aus Spaß.
Ja, also es waren unglückliche Umstände und dann kam eben diese Zweidrittelmehrheit im Parlament zustande und er konnte sich dann relativ bald, also Ende 2011, sogar eine neue Verfassung schreiben. Und das ist natürlich anders als in Polen und in allen anderen Ländern, dass man einfach sagt, hallo, hier bin ich und hier ist meine Verfassung, die ich mitgebracht habe. Ja, viel Spaß. Und insofern ist in Ungarn alles noch ein bisschen schlimmer als in vergleichbaren Ländern.
Genau, und das ist ja auch das große Problem. Darum ist Ungarn ja auch das Sorgenkind Nummer 1 der Europäischen Union, auf Platz 2 dann halt Polen. Mhm. Gucken wir mal.
Ja, Polen könnte halt im nächsten Jahr dann wieder, ja, wenn der Präsident es schafft, wenn Präsident Nawrocki das schafft, die Regierung so schlecht dastehen zu lassen und ihr die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben, dann kann er sagen, ja, dann gewinnt ja wieder mein Obermotz Kaczynski. Mhm. Ja, genau. Das kann schon sein. Naja, also... Das ist immer ärgerlich, dass wenn man was zustande bringen will, dann muss man viel mehr Kraft aufwenden, als wenn man das, was andere zustande gebracht haben, kaputt machen will.
Ja. Natürlich. Sehen wir ja jetzt auch gerade wieder. Ne, apropos kaputt machen, lass uns mal kurz in Iran gucken. Da ist ja jetzt wohl Waffenruhe angeblich. Also nur mal kurze Transparenz. Es ist Donnerstag, der 9.4. um 10.32 Uhr. Im Moment ist noch Waffenruhe. Man weiß nicht, wer zuerst und was und keine Ahnung. Siehst du das auch so wie die überwiegende Mehrheit der Kommentatoren, dass Donald Trump damit den Krieg verloren hat?
Also verloren, die Frage ist, hätte er ihn überhaupt gewinnen können? Denn also es gibt ja erstmal keine gescheiten Kriegsziele, zumindest nicht klar definiert. Und wenn er sagen würde, wir wollten da nur mal ein bisschen Ärger machen, ja, dann hat er das Kriegsziel natürlich erreicht. Das Kriegsziel war aber vor allem der Stopp des Atomprogramms.
Was super funktioniert hat, das gibt es nach wie vor.
Ja. Und
zweites Kriegsziel war Regime Change.
Oder das anderthalbte, was manchmal ja, manchmal nein Kriegsziel war, das ist natürlich nicht erreicht. Und genau. Beides hängt ja auch zusammen. Also genau. Immer dann, oder nur dann, wenn dieses Regime wechselt, wird es auch kein Atomprogramm mehr geben, weil die nächste Regierung unbedingt daran interessiert sein muss, selbst, also wenn sie, unabhängig davon, wie sie persönlich zu Atomwaffen stehen würde, aber man muss das abbauen, um die Sanktionen abzubauen. Und es wäre einer Nachfolgeregierung auch unbedingt anzuraten, das nicht mehr fortzuführen. Während umgekehrt, die sehen, ja, wir wurden jetzt zum zweiten Mal schon wieder angegriffen. Jetzt,
und es hat nichts geklappt.
Genau, jetzt müssen wir ja umso mehr, umso schneller an das Atomprogramm rankommen.
Ja, aber das zweite Ding ist trotzdem, es hat nicht geklappt. Also du kriegst die nicht weg. Du kriegst die nur mit Bodentruppen weg. Und das macht Trump natürlich auf gar keinen Fall. Ja, weil,
ja zumindest gab es ja Gerüchte, ob das jetzt doch passiert ist. Wurde ja Vorbereitung ja. Getroffen. Insofern glaube ich nicht, dass der Krieg jetzt vorbei ist, sondern da gibt es jetzt diese Waffenruhe und dann wird Trump wieder langweilig werden. Und er kriegt auch dann wahrscheinlich von Israel noch ein bisschen Druck, weil die Israelis müssen ja sozusagen eh immer, die sind ja in der Position, dass sie das gern wollen, aber nicht allein können. Und die müssen genau. Schon...
Naja, Moment, aber ich glaube, das hat gar nicht so viel mit Langeweile zu tun. Es muss jetzt wieder nur irgendwas mit Epstein passieren und zack, entweder aus Kuba dran oder der Iran jetzt nochmal. Und das Hauptproblem ist aber, warum er überhaupt die Waffenruhe hat. Er hätte sagen können, bombardiert weiter, ist halt diese fucking Straße von Hormuz. Und das ist ja das, wo wir Deutschen dann auch anfangen aufzuschreien. Und vor allem auch die amerikanische Zivilbevölkerung, weil Sprit ist ja ein Grundrecht in Amerika. Ja, und wenn die Gallone da mehr als 12 Cent kostet, dann geht aber da ordentlich, der eine wird aber ordentlich. Und da überlegen sich auch die Magerleute langsam mal, was das hier mal jetzt soll. Also ich meine, ich finde es ja krass, dass er im Magerlager, also in diesem krassen, tiefen, inneren Magerlager, woran man das auch immer definiert, habe ich jetzt zumindest eine Umfrage gelesen, dass 98% der Leute immer noch denken, dass Trump ein guter Präsident ist. Mhm. Obwohl der ja alles, was der macht, gegen diese Menschen gerichtet ist.
Ja, aber das ist, ja, man müsste sich fragen, was muss er denn anstellen, damit die von ihm abrücken? Ja, wahrscheinlich gar nichts.
Er müsste öffentlich ein Kind vergewaltigen. Ich glaube, dann würden die...
Da könnte man sich's trotzdem noch zurechtlegen.
Wahrscheinlich als rituelle Opferung oder so, ja. Keine Ahnung. Nein, das Grundproblem, weiß ich nicht, wie groß dieses Magerlager offensichtlich ist, weil nicht alle, die jetzt Trump gewählt haben bei der letzten Wahl, gehören ja dem Magerlager an. Das ist ja quasi, naja, sind die rechtsradikal? Ich würde sagen, das sind so Hillbillies, oder? So Dorftrottel, die mit verschanzten Waffen und Stacheldraht irgendwo in Texas auf der Ranch sitzen. So wie diese Billion-Torture-Porns aus den 80er Jahren, die wo so einfach nur brutale Hinterwäldler so.
In Deutschland würde man sagen Reichsbürger.
Ja, so, ja, genau, danke.
Oder Prepper oder sowas. Ja,
ja, genau, so eine Typen. Das ist das Magerlager.
Ja, und da ist mit Gehirnzellen nicht so viel. Also das ist halt einfach, sie sind einfach gestrickt. Wenn ihre Produkte, die sie haben wollen, nämlich Benzin, wenn das teurer wird, dann ist irgendjemand anders schuld oder irgendwas. Also,
es ist immer jemand anders schuld.
Ja, das sowieso.
Das ist ja das Grundprinzip.
Ja. Insofern, also da, diese Wahl im November ist ja noch in heutiger Schnelligkeit gesprochen sehr weit weg. Da kann ja noch sehr viel passieren. Und für ihn ist ja jeder Tag wie eine Show, da muss ja jeden Tag irgendwas passieren. Insofern braucht er sich um die Wahl noch keine Sorgen zu machen. Aber ja, also der muss jetzt sein, oder der macht ja immer so, macht ja was, also so, ich will das und das, also zum Beispiel den Iran angreifen. Und jetzt, liebe Berater, liebe Stabschefin, denkt euch mal eine Begründung aus, denkt euch mal eine Strategie aus. Also sinnvoll wäre es umgekehrt. Oder die Methode Merkel. Also eigentlich will ich gar nichts machen und ihr müsst euch jetzt ausdenken, warum das Richtige ist. Also,
richtig.
Da würde ich auch in den Burnout gehen, wenn ich da beschäftigt wäre mit Strategie.
Auf jeden Fall, ja. Also ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Also lustigerweise, die Straße von Hormuz ist wieder offen. Jetzt sind die Spritpreise, also ich weiß, die interessieren dich einen Scheiß, aber mich interessieren sie ein bisschen. Weil ich ja ein sogenannter Pendler bin und leider nicht auf Bahn zurückgreifen kann, einfach weil hier keine fährt. Sind jetzt ein bisschen runtergegangen, aber wenn es nach der Logik der Preiserhöhung gegangen wäre, hätten die ja sofort wieder runtergehen müssen. Wobei vorm Iran hat der Barrel, glaube ich, $70 gekostet, im Moment liegt er immer noch bei knapp 100, also es ist jetzt auch nicht radikal nach unten gegangen mit dem Ölpreis, aber zumindest müsste man die Entlastung an der Tanke theoretisch schon
merken. Ja, aber bei jeder neuen Verschärfung, das muss ja nicht mal neue Bombardierung sein, sondern neue, genau. Also wenn Donald Trump wieder den nächsten Tweet raushaut, wo er dann ein bisschen unzufrieden mit der Lage ist. Also es muss ja nicht so ein radikaler Tweet sein wie am Ostersonntag, wo er gesagt hat, gebt die verfickte Straße von Hormuz frei oder ich bombe euch in die Steinzeit. Übrigens ist ihm damit jetzt endgültig der FIFA-Literaturnobelpreis auch nicht mehr zu nehmen.
Ach Gott sei Dank. Echt jetzt, meinst du?
Ja klar.
Aus gesicherten Quellen weißt du das, ne? Ja. FIFA-Literaturnobelpreis. Ich weiß auch, wann der FIFA-Preis für Physik und für Quanten... Mechanik, egal.
Na, der Preis für Physik, der könnte tatsächlich an das iranische Regime gehen, weil die seit 40 Jahren an der Atombombe rumbasteln und es nicht schaffen. Das sind einfach auch offensichtlich physikalische Idioten, weil selbst Länder wie Pakistan, selbst ein Failed State wie Pakistan hat die Atombombe...
Oder Nordkorea.
Genau, irgendwann gekriegt. Genau. Und die können es dann doch irgendwie nicht. Das ist ja auch wieder beruhigend.
Ja, keine Ahnung. Ich persönlich weiß nicht, wie man eine Atombombe baut. Ich hab mir zwar neulich ich habe mir neulich diese Dokumentation von 2023, Oppenheimer, aber da wird jetzt auch nicht so viel verraten, wie das Ding funktioniert.
Ja, das wäre mal so Sendung mit der Maus Special, wie baue ich eine Atombombe? Und Armin steckt dann zwei Atome zusammen und dann ist es ja irgendwie...
Aber ist der nicht auch schon 95?
Oh oh.
Nein, warte mal, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Weil
so nicht, aber der, so sagen wir mal so fast.
Naja, macht der noch? Also ich habe ja ewig seit meine Kinder aus dem...
Das Geheimnis der Sendung mit der Maus ist ja Wiederholung. Und das Tolle ist, Kinder mögen Wiederholungen.
Ich 10 Jahre auch, jünger, also das 85, also 86 sogar.
Ich habe mich ja auch immer gefreut, wenn, wenn irgendwas kam, was ich schon kannte im Fernsehen. Und die Sendung, wenn man die anschaltet, da kommen die Hälfte aller Clips, sind die, die ich als Kind schon gesehen habe.
Genau.
Und da tauchen natürlich Christoph und Armin auf, obwohl die offiziell nichts mehr produzieren, aber auf ihrem Konto macht sich das dann vielleicht schon bemerkbar, diese Verwertungsrechte.
Auch nach 2020 übernahm Maywald noch aktive Rollen in der Sendung. Okay, was auch immer das heißt.
Ja, egal. Gut, da kommen wir von einem zum anderen, das ist egal, aber sozusagen immerhin, man kann froh sein, dass die Mondmission ihre Tanks vor dem Krieg aufgetankt hat.
Heute Show hat jetzt sehr schön gepostet, die Astronauten werden jetzt heute oder morgen wieder zur Erde zurückkehren und schrieb drunter, Leute, überlegt euch das bitte.
Ja, übrigens, neuer Rekord, also die sind jetzt so weit weg von der Erde wie noch niemand vorher. Das hat einen ganz einfachen, trivialen Grund, weil der Mond zufällig einen Tag nach dieser Umrundung also an seinem erdfernsten Punkt auf seiner Bahn war. Und die Mondbahn ist ja nun noch ein bisschen exzentrischer als Donald Trump, nee, als die Erdbahn. Also exzentrisch heißt einfach platt. Ja, also
Elliptisch.
Weiter, elliptisch, also die Elliptizität mit dem Buchstaben E markiert, die ist größer als zum Beispiel die der Erde. Und deswegen ist es, also schwankt es sehr stark und es sind also bis über 400.000 Kilometer weg. Und das ist jetzt, das ist der einfache Grund, warum dieser Rekord erreicht wurde, dass es einfach zufällig.
Und trotzdem waren sie nicht weiter von der Erde weg als Donald Trump selbst. Das darf man an der Stelle nicht vergessen.
So.
Ja. Gut.
Wollte noch erzählen, dass ich einen Kollegen besucht habe.
Oh mein Gott, das tut mir leid für den.
Nein, also zum Glück nicht zu Hause, sondern auf der Bühne tatsächlich. Also Michael Feindler ist in Rente gegangen. Wir haben
war auch schon in deinem Zungenspitzer-Podcast, ne?
Ja, sogar in der allerersten Folge.
Genau.
Ja, da war er noch aktiv, also der ist in Rente gegangen und das wollte ich mir natürlich nicht nehmen lassen.
Und der ist jünger als wir.
Der ist jünger. Ich habe damals sogar seine erste Premiere auch in Wuppertal damals auch besucht und jetzt die letzte Vorstellung. Das war wirklich sehr schön, muss man sagen. Also so, er hat erstmal sein ganzes Programm gespielt und dann in der dritten Hälfte noch Best of. Also den Saal leer gespielt quasi.
Erfolgreich?
Nee, irgendwie sind alle noch geblieben.
Ach ja, schade. Ja. Ja.
Also das ist schon cool. Ich habe ja wirklich ihm da immer, also ja, es, ich habe ihn immer auch deswegen hochgeschätzt, wegen seiner Dichtkunst. Wer tut das nicht? Und er ist wirklich einer von den ganz wenigen, die extrem gründlich dichten.
Genau.
Und,
also die großen Themen Lucke Qualitätsstandards erfüllen ist jetzt ein großes Wort, aber dem zumindest nahe kommen.
Ja, naja, es gehört nicht viel dazu, sich ein bisschen anzustrengen. Die deutsche Sprache ist so reich. Durch Basteln, durch Synonymfindung, durch Umstellung wird man immer irgendwas finden, was sich perfekt reimt und nicht nur was ungefähr gleich klingt. Und wenn man heute, also wenn man zum Beispiel im Radio, es muss nicht Kabarett sein, irgendwas Gereimtes hört, ja, Popsongs oder so, dann ist das ja oft ein Scheißdreck, sprachlich.
Und also mein Lieblingsbeispiel ist von diesem Wolfgang Petri, in diesem Werk Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen, das geht ja los mit, du kamst zu mir in einer Stunde, es war die Stunde Null. Macht jetzt erstmal auch schon keinen Sinn, aber egal. Ja? Ich hatte meinen Tiefpunkt, du nahmst mir vieles krumm. Null auf krumm.
Ja.
Also das ist, also jetzt bei aller Liebe. Also
ja, und ich bin mir nicht sicher, wenn man jetzt auf der Straße rumfragen würde, reimt sich Null auf krumm? Da würden vielleicht 30% sagen, ja. Und 60% würden anfangen zu diskutieren und sagen, naja, es ist doch ungefähr das Gleiche, wo man denkt, nein, man braucht es. Du kannst doch einen Mathematiker auch nicht fragen, ja, ist 2 und 2 ungefähr 4,5? Ja, ach, da kann man ja mal drüber reden. Nee, es gibt die Möglichkeit, 4 draus zu machen und es gibt eben auch das Wort Null als auch auf das Wort Krumm gibt es ganz viele Wörter, die man reimen könnte. Und so geht's. Es gibt nur wenige, auf die sich gar nichts reimt und die muss man nicht ans Ende eines Verses stellen. Also insofern, wenn man
ich glaube nicht, dass es Worte gibt, auf die sich gar nichts reimt.
Ja, doch, viele Städte zum Beispiel. In Deutschland gibt es ja, deswegen gibt es so viele Lieder über Berlin, über 1000 Lieder. Wahrscheinlich so viele Lieder wie über keine andere Stadt der Welt.
Weiß ich auch, Berlin so viel rein.
Auf Köln reimt sich noch relativ wenig. Auf Hamburg schon mal gar nichts. Auf Stuttgart, auf München gäbe es noch über Tünchen vielleicht. Oder ja. München, ja, möchte man vielleicht auch manchmal. Und Frankfurt ist raus. Alles, was auf Burg endet, ist schon mal sehr schwer auch.
Richtig. Also Burg kannst du machen?
Ja, das geht auch. Und Dresden, da müsste man auch mit irgendwelchen Dialekten kommen.
Genau.
Leipzig, da bleibt sich irgendwas gleich. Also da
ja,
muss man
aber das ist ja dann, also wenn man jetzt die großen Firmen Lücke Qualitätsstandards einrichtet, dann nichts.
Nee, also wenn man es schafft, irgendwie, das bleibt sich oder das reibt sich, dann geht's natürlich. Aber,
ja, aber
das,
nicht wirklich.
Das ist sehr schnell erschöpft, da kannst du keine 1000 Lieder draus machen.
Das ist und, richtig, will auch keiner, aber...
Und deswegen, also da gibt's, es gibt schon Wörter oder Namen, auf die sich wenig reimt oder wo man sehr schummeln müsste.
Der große Maxim Gorki sagte mal, es reimt sich nichts auf Mensch. Mhm. Das musste Martin Buchholz natürlich gerne. Natürlich reimt sich was auf Mensch. Und zwar Pensch. Das ist der Mittelteil von Lampenschirm. Naja.
Ja, oder der schwäbische Mario Barth würde natürlich sagen: Kensch.
Ja, gut.
Geht auch.
Was ich damit sagen will, Michael Feindler ist in den Ruhestand gegangen, also er hat quasi einen sicheren Job jetzt und das ist, ich finde das immer ein bisschen schade, wenn sowas passiert, er ist nicht der Erste und wahrscheinlich auch nicht der Letzte, Kleinkünstler, es klingt immer so eine Aufgeben, das ist nicht Aufgeben, das ist einfach eine Lebensentscheidung, wenn du Kinder hast und so weiter, das zu tun, aber es zeigt halt auch so ein bisschen, dass, und Feindler war ja nun wirklich kein Schlechter, ganz im Gegenteil, also der war ja wirklich guter, ja, wir hatten ihn ja auch zweimal da, glaube ich, hat ja auch unser Vakuum gewonnen, das System, du kann man sagen, nur was Gutes setzt sich durch, aber mein Gott, wir beide machen das ja auch noch. Also, dass das System manchmal Leute dazu zwingt, obwohl da Potenzial da ist, sozusagen aufzugeben, finde ich halt schade. Aber
ja, aber es ist besser, man fängt es an und gibt es auf, als man, dass man es nie probiert. Da gibt es ja auch viele, die irgendwie zum Beispiel einen anderen Job haben und eigentlich gut wären und sich dann aber im Weg stehen, weil sie zum Beispiel nicht zu irgendeinem Auftritt reisen könnten, weil zu sagen, ja, ich kann doch dienstagabends nicht ans andere Ende von Deutschland fahren, weil ich mittwochs morgens nicht freikriege oder was auch immer. Und von diesen Leuten gibt es ja auch viele, die dieses auf einem Amateurstatus machen und da nicht drüber hinauskommen, weil sie sich selber erstens auch zeitlich, weil sie auch keine Zeit und Muße haben, sich was mehr auszudenken, aber tatsächlich auch ganz praktisch, wenn man denen jetzt, wenn man sagen würde, ach, ich finde das cool, ich lade dich mal ein, dahin und dann sagt der aber, nee, kann ich nicht oder geht grundsätzlich nicht, weil ich nicht, oder manche wollen vielleicht, tatsächlich gibt es auch manchmal Leute, die Kleinkünstler werden wollen und denken, aber ich will nicht weit fahren.
ganz ehrlich.
Dann kann man sagen, okay, ja du, aber dann nur dann, wenn man seine eigene Bühne aufmacht, dann geht's. Ansonsten müsstest du auch weiterfahren.
Natürlich. Also wir haben ja damals bewusst die Entscheidung.
Und wer solche Ansprüche hat, also ich will das, aber ich will das, was dazu gehört, nicht, ja, dann ist man in jedem Job falsch. Dann ist es auch nicht schade drum, wenn man intellektuell das nicht begreift oder wenn man dazu nicht bereit ist, wenn man sich selber im Weg steht. Aber ich finde es manchmal auch schade, wenn Leute gar nicht richtig anfangen, weil sie sich vielleicht auch das zu unsicher vorstellen. Ich meine, die Kleinkunst hat ja den Vorteil gegenüber fast allen anderen Kunstrichtungen, dass man meistens alleine ist, also die Gage nicht teilen muss, dass man doch bei Soloprogrammen doch relativ gut dann Geld verdienen kann für den einzelnen Auftritt. Natürlich hängt da, was der einzelne Zuschauer denkt, ja, der Stundenlohn für anderthalb Stunden ist ja sehr gut, aber was da alles dranhängt, ist ja auch noch...
Die Diskussion brauchen wir jetzt nicht führen, aber ich zum Beispiel finde es gut, dass ich nicht alleine auf der Bühne stehe. Ich habe ja sozusagen die Erfahrung, ich mache auch Soloprogramm, was ich mir leisten kann, wenn wir eine eigene Bühne haben, was auch gut ist, weil du auf keinen Rücksicht nehmen musst, aber letztendlich, wenn alles gut läuft, ist Solo super. Aber was mein Bruder und mich bis jetzt immer vor Depressionen, ist unsere Meinung, bewahrt hat, ist, wenn man mal scheitert, und das passiert ja oft, also öfter als man denkt, ist es gut, wenn man sich gegenseitig entweder beheulen kann oder sich gegenseitig stützen oder aufbauen oder sonst irgendwas kann. Ich glaube, dass viele in unserem Beruf auch einsam sind. Gerade, also die meisten sind ja Solisten. Es gibt ja ganz wenig Duo, weil das Problem bei Duos ist immer, dass einer ist besser. Einer ist immer besser.
Ja, wer wüsste das besser als du?
So, und da muss der andere sozusagen, also da muss der andere sozusagen, oder sagen wir nicht besser, aber zumindest beliebter, und der andere muss sozusagen dann die Chuzpe haben zu sagen, es ist okay, es dient dem Produkt. Es gibt erfolgreiche Duos, die das seit über 30 Jahren machen, Zärtlichkeit mit Freunden zum Beispiel, da sind die Rollen klar verteilt, Schwarze Grütze zum Beispiel, da sind die Rollen klar verteilt, ja, und dann gibt es so Leute, die noch einen mit bei haben, ganz oft Damen, die noch einen Pianisten oder eine Pianistin mit dabei haben. Es gibt auch Herren, die noch einen Pianisten mit dabei haben. Aber also es gibt, du hast, wenn du jetzt mal durch die deutsche Comedy- und Kabarett-Szene guckst, ganz, ganz wenig Duos.
Ja. Ja, das ist aber, ich glaube, das ist dann vor allem eine finanzielle Entscheidung, weil man, also klar, wenn man anfängt, geht es einem vielleicht sowieso noch nicht ums Geld und dann schaut man, was ist möglich, was können wir und dann gibt es ja manchmal größere Auftritte, da kann man gern zu zweit. Manchmal, was früher ja auch üblich war, da hat man sich, das kenne ich auch noch, da hat man einen CD-Player mitgenommen und sich dann irgendwie quasi den Pianisten auf CD mitgenommen, wenn es nicht für den, wenn die Gage nicht für beide reicht. Dann hat man gesagt, ja, machen wir ein bisschen abgespeckt. Das kann man, ja, also insofern muss jeder selber wissen, was man macht, aber immer, also. Ich bin fast immer ein bisschen beleidigt, wenn jemand sagt, ich will Kabarett machen, aber ich will nicht weit reisen. Oder ich will zum Beispiel nicht so spät abends auftreten. Ja, dann tritt doch morgens auf, dann kommt halt keine Sau. Also
genau.
Ein bisschen muss man schon auch das machen, was die Leute sehen wollen. Nicht nur inhaltlich, sondern auch formal.
Wenn ihr morgens arbeiten wollt, werdet Podcaster.
Ja, so.
Aber da kann man halt kein Geld mit verdienen.
Ja,
es sei denn, aber,
ja, ne, und also was ich noch sagen wollte, also Michael Feindler eben, ja, ganz, was er jetzt macht, das ist vielleicht auch interessant, können wir in die Shownotes stellen. Bei Arte gibt es eine schöne Serie, so eine Wissensserie, die heißt Stimmt es das? Da werden geschichtliche Themen hinterfragt, manchmal auch querschnittsmäßig, also über viele Jahrhunderte und so ein bisschen mit Gerüchten oder Legenden aufgeräumt, manchmal auch bestätigt. Und das ist immer, die kommt tatsächlich wöchentlich. Und das ist auch, das wundert mich. Und Arte scheint so zu sein, dass sie das wirklich auch langfristig in Auftrag gegeben haben. Und Michael Feindler ist da jetzt Co-Autor, also Autor und macht manche Folgen mit.
Genau, ich habe es in die Shownotes gestellt.
Ja. Also das ist wirklich sehenswert. Und ein anderer Sender würde sagen, ja, okay, das klingt nach einem super tollen Konzept. Wir kaufen erstmal vielleicht allerhöchstens eine Pilotfolge und dann in 5 Jahren, wenn es keiner mehr kennt, dann kaufen wir 3 weitere Folgen und dann genau. Nochmal 5 Jahre später. Also so, dass möglichst niemand die Chance hat, das gut zu finden. So, und Arte kauft einfach gleich 1-2 Jahre. Aber die Zahlungsmoral sei schlecht, habe ich gehört. Also die zahlen dann, wenn ein Vertrag vorliegt und den Vertrag machen sie, wenn die Staffel abgelaufen ist. Das heißt, die Filmfirma macht es erstmal so auf eigenes Risiko. Man hat ja im freien Markt auch keine großen Sorgen, weißt du,
genau.
Gegenüber so einem Sender, der auf dem Geld ja drauf sitzt, aber die geben das erst raus, wenn ein Vertrag existiert.
Naja.
Ist dann doch irgendwie eine staatliche Mentalität. Ja.
Sehr schade. Gut, dann
lieber sind wir fast durch. Denn ich habe noch eine Meldung, die hat mich aus den Latschen gehauen. Karl Lauterbach empfiehlt jetzt Fleisch.
Ja, immerhin keine Schokolade. Nee, kein Salz. Also Fleisch ohne Salz.
Ja, aber ehrlich gesagt, das, was man am allerwenigsten salzen muss aus meiner Sicht, ist auch Fleisch. Er empfiehlt es nur für Demenzpatienten, weil es wohl jetzt eine neue Studie gab, die er über Ostern gelesen hat und die scheint da das zu empfehlen. Ja, also muss man sagen, jetzt überlege ich demnächst, wenn ich auf eine Veganer-Party gehe, ob ich meinen Demenzausweis vorzeige und sage, ich muss unbedingt, ihr müsst mir unbedingt was hinlegen, was aus Fleisch besteht.
Genau.
Aber umgekehrt kann man auch sehen, schlechte Ernährung, ja, führt oft auch zum Tod. Siehe den Wal Timmy vor Mecklenburg-Vorpommern, der hat Netze gefressen.
Ja.
Jetzt wissen wir
da
auch, warum es in Deutschland kein Netz gibt. Alter Scherz. Alter Netz-Gag.
Gott. Das war Folge zu Folge schlimmer. Ja, dann hören wir uns höchstwahrscheinlich, es sei denn, es passiert noch irgendwas Weltenumbrechendes, hören wir uns wahrscheinlich am Donnerstag wieder. Ich danke dir bis hierhin, Tillmann, und bis auf jeden Fall nächste Woche.
Bis dann, Sebastian. Ciao. Tschüss.